Kabarettere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Ich, ehrlich gesagt, mit wenig Schlaf. Nicht, weil ich gestern so viel Eishockey geschaut habe, sondern weil ich gestern Wahlhelfer war zum ersten Mal in meinem Leben und Briefwahlstimmen ausgezählt habe bis um eins in der Nacht. Siehst du mal, Herr Schwickrad, was ich hier im Dienste der Demokratie tue, wenn du da irgendwelche NHL-Spiele noch reinziehst und die Zeit wahrscheinlich...
Entschuldigung, wenn du da die Wahl fälschst, ist das nicht mein Problem, oder? Und hast du dann... Also da gibt es doch ein Vier-Augen-Prinzip, oder haben die einfach komplett die Demokratie in die Hände von Christoph Fetzer gelegt?
Ganz ehrlich, so viele Augen, wie da drauf geschaut haben und wie wir diskutiert haben, ob jetzt, wenn jemand ihres Kreuz irgendwie sonst wo macht, ob das noch gültig ist oder nicht und wie wir abgestimmt haben, also da gibt's gar nichts, ja, also da war die Demokratie wirklich in sehr guten Händen bei uns, wir waren zu siebt, ja.
Gab's noch so Highlights, wie einer draufgeschrieben, alle scheiße oder sowas? Oder so?
Es gab einmal... Einer hat irgendwie, also bei uns hat der Schnitzenbaumer Franz ist nicht mehr Bürgermeisterkandidat, der hat für den Landrat kandidiert, ist aber dabei abgewatscht worden, deutlicher Rückstand. Also er hat irgendwie um die 20%, der andere Kandidat 45%, gibt noch eine Stichwahl, da bin ich in zwei Wochen dann wieder als Wahlhelfer angeteilt. Aber der Schnitzenbauer Franz war deswegen nicht mehr auf dem Wahlzettel. Ja, da waren der Dürmichi und der Rheintaler Flori, waren die beiden Kandidaten und deswegen hat ein Mann anscheinend gefragt. Ich war nicht in der Wahlkabine, sondern ich war ja dann bei der Briefwahl, aber in der Wahlkabine habe ich gehört von einer Bekannten, dass einer gefragt hat, oh, wo ist der Schnitzenbauer Franz? Und dann gab es einen Zettel bei der Auszählung. Da gab es einen Zettel bei der Auszählung, da war über Dürr Michael und Rheintaler Florian jeweils ein großes Fragezeichen. Der war natürlich dann ungültig und bei mir waren beide Kandidaten einmal ausgestrichen. Ja, da war auch Unmut anscheinend.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe es auch wirklich mal gehört, ne? Von einem Bekannten von mir, der es auch mal gemacht hat, drüber geschrieben, alles Arschlöcher. So nach dem Motto. Ja, sehr schön. Damit wir diesen Podcast jetzt wieder nicht jugendfrei kennzeichnen, aber kommen wir zur DEL. Die ist auch nicht ganz so jugendfrei, würde ich sagen.
Da auf jeden Fall aktuell die Spitzenkandidaten in der DEL sind ja Mannheim und Straubing, zumindest was dieses Wochenende anbelangt, ne, wie die da abgegangen sind. Also fangen wir mal mit Mannheim an. 2 Siege mit 9:1 Toren gegen Köln, 5:1 gegen den Tabellenführer und Hauptrundensieger und gegen Ingolstadt dann auch gewonnen. Also 2 Siege gegen 2 Mannschaften, die im Viertelfinale fest sind. Alle 6 Tore aus dem Slot fand ich auffällig, also wie sie schnell da in den Slot spielen, sehr präsent vor dem Tor, viele Pässe rein oder eben mit Abfälschern. Und es gibt natürlich jetzt einen überragenden Zweikampf noch am letzten Wochenende um den 2. Platz mit Straubing. Und ja, das ist ja dann auch ein Zweikampf um die Champions Hockey League Qualifikation.
Ja, und vor allen Dingen deswegen Straubing, weil die Tigers jetzt 9 Siege in Folge geholt haben. Ne? Also wir wissen ja, ne, geht immer ein bisschen hoch und runter, aber wenn du so kurz vor den Playoffs mal so richtig abgehst, ist es nicht so schlecht. Ist doch die längste Siegesserie ihrer DEL-Geschichte. Also gut, Straubing ist ja noch nicht so lange ein Top-Team, aber 9 Siege ist schon wirklich beeindruckend. Mehr als 100 Punkte auch zum ersten Mal in der DEL-Geschichte, also in der Straubinger DEL-Geschichte. Und ja, wenn wir mal gucken, es gibt doch sonst gute Nachrichten. Ne? Die Torhüter bleiben, Hendrik Haukelet und Florian Bugel haben beide ihre Verträge verlängert. Ist ja schon mal nicht ganz so schlecht, oder?
Genau, und ich würde auch sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren, eben Haukeland sicherlich ein Vorteil, dass sie jetzt einen absoluten Top-Goalie haben. Und ich finde auch, wenn wir da mal Halloran rausgreifen von den Imports, ne, ich glaube, das hat ein gewisser Sebastian Böhm schon vor der Saison gesagt, dass sie da jetzt stärker aufgestellt sind.
Glaube ich nicht.
4. bester Scorer der Liga, Nick Halloran, und die Reihe mit ihm geht ja momentan auch extrem ab. Also bin ich sehr gespannt, was die in den Playoffs dann reißen, aber erst eben noch dieser Kampf um Platz 2, Restprogramm
und
Straubing.
Das ist nicht so einfach, ne?
Ja, genau, in München. Und zu Hause gegen Köln. Also da sieht man dann auch, die gehen dann auch mit richtig Pfiff dann nochmal rein in die Playoffs. Ne? Und Mannheim spielt aber auch in Berlin und dann zu Hause gegen Schwenningen. Also auch nicht so. Dann ein Derby noch hinten raus, auch nicht. Und da haben sie sich in der Saison nicht so gut geschlagen, die Mannheimer. Also auch nicht so ohne das Restprogramm.
Ja, dann schauen wir, was die Kölner da so reißen, weil das Wochenende war jetzt wirklich mal Flop. Also es ist wirklich lange her, dass wir die Kölner Haie mal als Flop bezeichnen mussten, aber jetzt müssen wir es mal tun, denn es gab ja die beiden Spiele gegen ein richtiges und ein vermeintliches Top-Team und in beiden ist nicht so viel zusammengelaufen. 1:5 in Mannheim, 0:1 gegen Berlin, was also uns schon mal zeigt, dass in der Offensive es an dem Wochenende gar nicht geklappt hat, nur ein Tor in 120 Minuten. Und ja, das 1:5 gegen Mannheim war dazu auch noch, war nicht mal die deutliche Saisonniederlage. Es gab auch mal dieses 3:10 da in Ingolstadt. Danach fing ja diese Siegeserie an. Das haben sie ja mal gebraucht. Vielleicht ist es ja jetzt auch so, dass sie auch genau dieses Wochenende noch mal gebraucht haben. Keine Ahnung. Aber so würde ich mir das schönreden, wenn ich bei Köln was zu melden hätte.
Ja, aber es ist schon, also erst zum 3. Mal in dieser Saison 2 Niederlagen in Serie, erst zum 2. Mal ohne eigenes Tor. Und eben die Slot-Tore, habe ich angesprochen vorher von Mannheim, natürlich dann auch die Gegentore aus dem Slot, ne, für Köln. Entweder Rebounds, Juju wollen eigentlich wenig Rebounds zulässt, aber halt auch gewohnt ist, dass da vor ihm abgeräumt wird oder eben Mannheim hat den Slot gut gefunden, gut reingespielt und dann ist es für mich halt die Frage, war der Mannheim so schnell und so gut oder war Köln einfach auch nachlässig? Ja, weil man jetzt mit dieser Situation, die sie haben, ja genau, die Wahrheit liegt meistens in der Mitte, auch in dem Fall, denke ich mal, aber ich glaube, man kann es Köln jetzt auch nicht so vorwerfen. Da kannst du, denke ich, auch schon in Richtung Playoffs so ein bisschen Belastungsmanagement betreiben. Ne? Aber ich glaube trotzdem, im letzten Wochenende müssen die schon nochmal schauen, dass sie mit einem guten Gefühl dann reingehen in die Playoffs.
Ja, und das letzte Wochenende wird auch für die Eisbären nicht ganz uninteressant. Die sind wiederum einer unserer Tops, nämlich die haben Platz 6 ergattert, also erst ein 5-4-Sieg gegen Nürnberg am Freitag. Der war noch ein bisschen mühsam, fand ich. Aber dann das 1-0 gegen Köln war auf jeden Fall erstmal ein Ausrufezeichen. Auch erster Shutout für Herrn Stettmer. Und sie hatten ja auch unter der Woche schon in Dresden gewonnen. Auch ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt, aber trotzdem, am Ende stehen ja jetzt 3 Siege in Folge. Das heißt, die Eisbären können doch noch die Top 6 erreichen, also aktuell stehen sie ja drauf, aber sie können auch am Ende der Saison die Top 6 erreichen. Und ja, wird natürlich nicht mehr ganz so einfach, weil jetzt Mannheim und München warten. Aber trotzdem, ich glaube, in Berlin ist die Laune ein bisschen besser als noch vor ein paar Tagen.
Gegner im Kampf um Platz 6 sind ja die Fishtown Penguins und die sind an diesem Wochenende so ein halber Flop, würde ich sagen. Also vor allem die Heimserie, diese Negativserie, die ist ein absoluter Flop. 6 Heimniederlagen in Serie und auch deswegen haben sie jetzt eben 2 Punkte Rückstand auf Berlin im Kampf um Platz 6. Man muss sagen, insgesamt hat das auch Gründe, dass die Saison jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so gut läuft? Also man schaut, Gudlewski ist jetzt wieder da, aber der hat insgesamt nur 13 Saisonspiele gemacht. Und in diesen 13 Spielen hat er eine Fangquote von 92,5%. Also wieder Torwart des Jahres Zahlen sind das. Natürlich ein kleines Sample Size, aber in der Phase spielt er gut. Und im Vergleich dazu hat er seinen Vertreter über weite Phasen der Saison, Leon Hungerecker, 88,2% Fangquote, also ja, 4% weniger. Dann hast du Urbas, der nur 34 Spiele gemacht hat. Rogiser, der nur 39 Spiele gemacht hat. Jensen hat nur 26 Spiele gemacht. Rosmi ist dann einer, der eben da in die Bresche gesprungen ist, aber der ist jetzt auch raus für die komplette Saison. Die haben schon Verletzungsprobleme.
Wir haben es ja schon vorher mal gesagt, dass die auch nicht gerade jünger werden. Ne? Also das ist ein altes Team und bei einem alten Team muss man halt auch immer damit rechnen, dass dann der ein oder andere Spieler mal ausfällt. Das ist eher klar, verletzen kann sich auch ein junger Spieler, aber im Alter hast du ja dann noch mal so ein bisschen andere Beschwerden und das holt die jetzt so ein Stück weit ein. Und irgendwann muss jetzt langsam mal der Umbruch passieren in Bremerhaven.
In dieser Heimserie war es vor allem die Offensive, die ein Problem war. Nur 10 Tore in den 6 Spielen, die sie da verloren haben. 4x2, 2x1, also nie über 2 eigene Tore in diesen 6 Heimspielen, die sie verloren haben. Wenigstens dann am Sonntag 5-0 in Iserlohn, auswärts geworden. Shutout, Gudlewski ist übrigens der 10. Nur Jake Hildebrand hat mehr seit Gudlewskis in der Liga, also seit 2023, die zweite Zeit, wo er dabei war, vorher schon mal. Aber also das auch nochmal zu zeigen, was das für ein starker Goalie ist. Und dann, ja, Restprogramm in Nürnberg und zu Hause gegen Dresden. Ich denke mal, da spätestens müsste dann diese Heim-Niederlagenserie dann mal zu Ende gehen.
Ja, wer weiß, wie die Dresdner sich verabschieden wollen, weil die spielen ja gerade gar nicht so schlecht dafür, dass sie eigentlich natürlich eine schlechte Saison spielen, auch schon relativ viele Spiele abgegeben haben. Also ja, sie haben jetzt auch wieder verloren, aber sie kommen zumindest noch mal ran. Sie geben sich nicht auf und lassen sich so komplett abschießen. Aber wo du Nürnberg ansprichst, das ist, wo du gerade sagst, halb Flop, ist Nürnberg ein halb Top. Also einerseits natürlich top, dass die erste Playoff-Runde so gut wie sicher ist, aber natürlich nur halb, weil sie nur ein Spiel am Wochenende gewonnen haben. Die Ice Tigers. Es gab erst das 4-5 gegen Berlin, das wir gerade schon erwähnt haben. Da sahen sie aber auch schon wieder besser aus, die Nürnberger, als zuletzt. Und jetzt ein 4-1 in Wolfsburg. Jetzt muss man natürlich sagen, Wolfsburg hat nicht umsonst den Trainer rausgeschmissen oder gewechselt. Da läuft jetzt immer noch nicht so gut, aber trotzdem musst du da auch erstmal 4-1 gewinnen. Und jetzt sind es immerhin 6 Punkte Vorsprung auf Augsburg und die Tordifferenz ist um 20 Tore besser. Also das dürfte schon reichen für Nürnberg.
Da passiert nichts mehr. Also da muss ja, das muss halt 2 Klatschen jeweils geben und 2 Kantersiege für Augsburg, aber also rechnerisch ist es noch möglich, aber weil wir gerade über Wolfsburg gesprochen haben, die haben ja kürzlich noch Chancen auf Platz 6 gehabt und sind jetzt an diesem Wochenende auch wieder ein Flop, weil sie mittlerweile sogar den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde verloren haben. 2-mal verloren gegen München und eben gegen Nürnberg. Gegen München 2 Shorthander in einer Überzahlsituation kassiert. 2-mal
das kennt Tobi Rieder ja, ne, aus der NHL. Ne? Ja, ne?
Zweimal da der Scheibenverlust von Matt White und ja, war schon mal ein Thema bei Bremerhaven, vielleicht ein bisschen zu alt, auch bei Wolfsburg geht er vielleicht hinten raus, jetzt in der Saison die Puste so ein bisschen aus, ist alles natürlich Spekulation, aber der Lauf der Wolfsburger ist jetzt nicht besonders gut und wenn wir nochmal kurz das zusammenfassen, jetzt im Kampf um Platz 6 und im Kampf um Platz 10, also im Kampf um Platz 6, eben Berlin 2 Punkte vor Bremerhaven vor dem letzten Wochenende, da hat Berlin das schwere Restprogramm, aber eben 2 Punkte mehr und eben im Kampf um Platz 10. So gut wie entschieden, das sind die 6 Punkte Vorsprung für Nürnberg und es sind ja nur noch 2 Partien.
Sechs ist ein gutes Stichwort. Wir müssen jetzt endlich mal auf DJ Bastiker zu sprechen kommen. Eigentlich hätte das unser erster Top sein müssen.
Du sagst was ganz anderes. Ich gedacht, jetzt müssen wir diesen, wenn du jetzt aus Bayern kommen würdest, dann wäre ich zusammengezuckt. Jetzt bin ich gleich, sechs ist ein gutes Stichwort. Ja, okay. Nein, sorry.
Ich habe sechs gesagt. Ja. Ach so, stimmt. In Bayern wird das ausgesprochen. Ja, ich erinnere mich. Also, 6-Punkte-Spiel. Beim 6-3 gegen Dresden hat er einfach 3 Tore gemacht, die anderen 3 vorbereitet. Und das ist das erste 6-Punkte-Spiel generell in dieser Saison. Es gab zwar vorher schon mal ein paar 5-Punkte-Spiele, nämlich 6 Stück an der Zahl, aber 6 ist dann, ich finde, auch wenn es nur ein Punkt mehr ist, doch nochmal eine andere Hausnummer. Also ich schwer beeindruckt.
Also 6 ist mehr als 5, da hast du recht. Ja,
das ist ja es ist ja nur ein Punkt, es ist ja nur ein Punkt mehr, meine ich, das ist nicht der Riesenunterschied. Aber ich finde es trotzdem, dass es halt doch ein Unterschied ist. Ich finde es schon krass. Und
sind sieben dann auch nochmal ein Unterschied?
Des Wochenendes.
Ja, aber ist 7 dann auch nochmal ein Unterschied?
Also wenn 7 ist eine andere Galaxie, würde ich sagen. Aber 8 ist langweilig.
Also natürlich, überragendes Wochenende für Bastecker. Und vor allem, wenn du dann an allen, wenn du 6 Tore machst und du wirst an allen beteiligt, ne, wirst immer so deine Hände im Spiel, machst auch noch einen Hattrick natürlich. 3 Tore, 3 Vorlagen, das schon richtig stark.
Ganz nett. Herr Pfaffengut war aber auch unterwegs, oder?
Ja. 4. Shorthander für ihn. Übrigens ist nicht der Einzige, der es geschafft hat in der Saison. Spencer Mahacek, wenn man das mal einordnet. Die letzten Jahre, die meisten Shorthander waren auch immer 4. 2024, 25 von Szymanski, der hat 4 gemacht. Die Saison davor war es Justin Schütz, der hat auch 4 gemacht. Der Rekord liegt bei 6 Shorthandern in der Saison 1998, 99.
Das müsste aussprechen, wie der Herr Böhm den ausspricht. Oder?
Martin Jirenek.
Genau.
Martin Jirenek hat damals 6 Shorthander gemacht und mehr als die 4 von Pfaffengut und Mahacek, zuletzt Ross Mauermann in der Saison 2017-18 mit 5. Aber 4 ist schon mal richtig gut.
Ist nicht schlecht. Zum Abschluss der DEL noch ein Flop, nämlich die Niederberger-Verletzung. Und das ist irgendwie eine schwierige Saison, ne? Also er hat sich ja Anfang schon verletzt, kam dann irgendwie überhaupt nicht in Schwung, hat selber dann gesagt, ja, das ist kein guter Start von mir. Dann hat er es ja trotzdem zu Olympia geschafft, dort aber noch nicht mal irgendwie auf der Bank gesessen, jetzt wieder verletzt. Ja, das ist irgendwie eine ganz schwierige Saison für ihn.
Ja, also so oder so, jetzt die letzten Wochen, so wie Bibo gespielt hat, muss das einfach der Starting Goalie dann auch in den Playoffs sein. Und das ist halt natürlich auch bitter für Niederberger, der letztes Jahr ja auch schon ausgefallen ist in den Playoffs. Da hat er dann Fitzpatrick gespielt, mittlerweile in Nürnberg. Aber da hat er auch schon nicht Playoffs gespielt, der Niederberger. Und jetzt, auch wenn er fit ist, ist für mich Bibo die Nummer 1, ist der bessere Torwart aktuell, besser in Form. Und ja, bitter für Niederberger. Schön für München dafür, dass Chris D'Souza sein Comeback gegeben hat am Wochenende. War er auch 2 Monate raus. Hat gleich ein Tor gemacht gegen Wolfsburg in seinem ersten Spiel. Gegen die alten Kollegen. Wird dieses Jahr zum ersten Mal nicht die 20-Tore-Marke knacken, es sei denn, er macht 8 Tore im letzten Wochenende. Er steht jetzt bei 12, aber siehst du auch, 12 plus 12 in 26 Saisonspielen, also halbe Saison, aber halt auch wieder fast ein Punkt pro Spiel. Genau, und hochgerechnet wieder über 20. Der hat ihn schon auch gefehlt dann in den vergangenen Monaten.
Ja, rüber in die DEL2.
Runter, mein Freund. Ja, hier, runter, du brauchst natürlich. Dich hier, weil du bist hier gerade hier in dem Zoom-Call, bist du einigermaßen auf Augenhöhe mit mir, aber jetzt geht's runter in die DEL2.
Okay, machen wir das so. Also, 3-2-Sieg in Nauheim für Kassel und dann ein 6-1 gegen Landshut. Tristan Keck da mit einem schönen Hattrick. Insgesamt hat Kassel wieder mehr als 100 Punkte geholt und endlich sind die Huskies mal nicht der Top-Favorit, der in die Playoffs geht, aber vielleicht gerade so das Team der Stunde. Neben Bietigheim zugegebenermaßen, aber Kassel hat natürlich noch eine andere Qualität. Mal sehen, ob es dieses Jahr klappt. Wie gesagt, Top-Favorit ist eher Krefeld als Hauptrundenmeister, aber ich glaube, in Kassel ist man ganz zufrieden damit, wie es jetzt so gelaufen ist.
Ja, schade ja nicht, vor den Playoffs in Form zu sein. Und das Gleiche gilt ja auch für Bietigheim, die 5-2 gegen die Lausitzer Füchse gewonnen haben und 2-1 in Krefeld gewonnen haben. Die Steelers, das ist das heißeste Team der Liga, mit 8 Siegen aus den letzten 10 Spielen und haben in dieser Phase nur einmal nicht gepunktet. Defensive ist ziemlich stark bei den Bietigheim Steelers. Nur 26 Gegentore in den letzten 10 Spielen. Macht, kurz rechnen, 2,6 pro Spiel. Das ist gut. Und
du bist qualifiziert für den Wahlhelfer, finde ich. Vorne. Die Zahlen ausrechnen kannst. Wahnsinn.
Bitter übrigens, kurzer Exkurs, 60 Stimmen waren zu vergeben im Kreistag. Und wenn die alle wirklich einzeln vergeben wurden, ja, du kannst ja 3 teilweise vergeben, 3, 2, 1, und dann streichst du die ab. Entweder kannst du es digital machen oder gibst es mit der Maus ein und dann kümmerst dich um den Wahlzettel und dann kommt 61 raus. Ne? Der Wahlzettel ist ungültig, weil sich jemand verrechnet hat und nicht so gut rechnen kann wie ich. Also die Defensive der Bietigheim Steelers ist stark und vorne ist es Brad Kemp, der es richtet aktuell. 3 Tore, 1 Vorlage im Wochenende. Und 8 Spiele in Serie gepunktet.
Ja, und vergessen wir bitte immer noch nicht, dass Bietigheim Aufsteiger ist, ne? Also das ist wirklich schon eine sehr starke Saison, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren und so hinten raus stark zu sein. Also ich traue denen auch in den Playoffs einiges zu. Wem ich wenig zutraue, da sind wir am ersten Flop, ist Bad Nauheim. Gut, 2-3 gegen Kassel kann man verlieren. Okay, ist ein Derby, ist natürlich besonders emotional, aber das kann auch passieren. Aber dann am Sonntag eine 1-4 in Kaufbeuren. Dadurch jetzt am Ende noch auf den vorletzten Platz abgestürzt und zuletzt jetzt 6 Niederlagen in Folge, in der Zeit nur einmal mehr als 2 Tore. Und wer ist ein Mann, der zumindest ein paar Tore gemacht hat? Ryan Olsen, aber der Kollege ist jetzt erstmal gesperrt wahrscheinlich.
Nein! Was?
Runde. Ich habe noch nie gehört, dass Ryan Olsen für irgendwas gesperrt wird. Aber ich meine, der war bisher wirklich ganz gut unterwegs. Besser, als ich dachte eigentlich. Aber jetzt hat er schon wieder so einen Aussetzer gehabt. So einen richtig dreckigen Bandencheck. Ist 4 Spiele gesperrt worden. Und der Typ ist und bleibt einfach eine tickende Zeitbombe. Die kann jederzeit hochgehen. Jetzt ist sie wieder hochgegangen. Für mich ist es eigentlich nur ein totales Wunder, dass es immer noch Teams gibt, die den Mann nach wie vor verpflichten. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er dann bei Nauheim bleibt. Wahrscheinlich wird es nächstes Jahr wieder 3 Teams geben, die irgendwie sagen, ach, Ryan Olsen, super Idee. Gucken dann irgendwie nur auf die Zahlen und gucken nicht, dass der, man muss es so klar sagen, einfach einen Dachschaden hat.
Muss man halt auch mitgehen als Verein, dass man jemanden bezahlt, der dann in den wichtigsten Spielen der Saison in den Playdowns erstmal gesperrt ist. Ne? Also, ja.
Aber ja, weil auch immer so am Anfang des Spiels, weißt du, wenn sich irgendwie so ein Spiel hochschaukelt und du hast irgendwann die Emotionen, dann bist du vielleicht irgendwann später im Spiel auch nicht mehr so ganz fit und kommst mal einen Schritt zu spät. Also das soll das alles nichts entschuldigen, wenn es später im Spiel dreckige Checks gibt. Okay, aber trotzdem sage ich mal, manchmal kann es vielleicht passieren, aber ständig diese frühen Geschichten von dem. Also entweder ist er völlig übermotiviert oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde es völlig strange auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, Bad Nauheim sieht echt nicht gut aus, nur ein Sieg aus den letzten 10 Spielen. Und jetzt könnte wirklich im Jubiläumsjahr der Abstieg drohen, denn Playdown geht es gegen Weiden zugeben. Weiden ist auch extrem schlecht drauf, also es wird alles andere als ein Leckerbissen, glaube ich, diese Serie. Das andere Duell übrigens noch ganz kurz, Freiburg gegen Kaufbeuren. Freiburg führt da natürlich jetzt schon 1-0. Es drohte ja mal 2-0 zu werden, aber Kaufbeuren hat zuletzt etwas besser gespielt. Übrigens haben wir die ganze Zeit immer einen Fehler gemacht, wir haben immer gesagt, wenn es 20 Punkte sind, dann würden die quasi wird 2-0 stehen, aber es müssen 21 Punkte.
Ja, über
Punkte
20.
Sein. Also bis. Genau. Ja, genau, über 20. Aber ich glaube, wir haben mehrmals gesagt, es müssen 20 sein. Okay, ja. Aber es ist halt falsch, weil 0 bis 10 ist nix, 11 bis 20 ist 1, 21 mehr ist 2. Also hätte Kaufbeuren theoretisch 2-0 direkt zurückliegen können und 0-2 zurückliegen können in den Playoffs. Jetzt ist es aber nur 0-1.
Ja. Und so intensiv hast du dich mit diesem Modus vielleicht nicht beschäftigt, ich übrigens auch nicht, weil die Düsseldorfer EG ja nicht in den Playdown spielt, sondern in der ersten Playoffs, sorry, in den Pre-Playoffs.
Pre-Playoffs so heißen die noch.
Und da aufs Unterzahl, auf jeden Fall zählen.
Ja, und wenn es da so weitergeht, dann ist das eine relativ kurze Veranstaltung. Also es geht gegen Landshut, das ist natürlich vom Namen her erstmal was Großes, also so zwei Altmeister. Also ich habe in meinem Text gestern geschrieben, das klingt eher nach alter Bundesliga als nach DL2, aber die Zeiten sind immer vorbei, dass diese beiden Teams oben gespielt haben. Und so wie es jetzt läuft, werden sie auch kurzfristig nicht zurückkehren. Also was Düsseldorf da in Unterzahl macht, ist wirklich eine Unverschämtheit. Allein am Wochenende 6 Gegentore in Unterzahl. Insgesamt sind es 46. Das ist der schlechteste Wert in der kompletten Liga zusammen mit Kaufbeuren. Und ich weiß nicht, ob der abgeschlagene Tabellenletzte ungefähr unbedingt ein Maßstab sein sollte für Düsseldorf. Und vor allen Dingen auch, es wurde wieder ein entscheidendes Spiel vergeigt. Denn hätte Düsseldorf gestern gewonnen, hätte man zumindest das Heimrecht gehabt und wäre, glaube ich, sogar auf Platz 7 gesprungen. Klar, du hast ja gegen Lausitz gespielt, hättest du Lausitz da verdrängt. Aber immer, wenn es halbwegs entscheidend ist, sei es im Jubiläumsspiel, sei es die Derbys, sei es das jetzt, dann vergeigt diese Mannschaft und sich vergeigt halt nicht knapp irgendwie 3-2 nach Verlängerung oder so, sondern sie kriegt richtig auf die Mütze. 1-6, 1-7, 0-5 und sowas. Ja, ganz komische Saison in Düsseldorf und es gibt sehr viele Leute, die ich kenne, die sich denken, lass die bitte schnell verlieren, damit diese Scheiß-Saison endlich vorbei ist.
Des einen Leid, des anderen Freud. Heißt zwar normalerweise anderes, aber ich muss es jetzt so drehen. Die Lausitzer Füchse haben sich ja dann eben noch Platz 7 gesichert, jetzt durch dieses 5-0 gegen die Düsseldorfer LG. Ausverkaufte Halle, 4 Powerplay-Tore. Klar, wenn die einen die kriegen, dann müssen die anderen die schießen. Und jetzt gibt es das Derby gegen Krimmitschau und so. Also, wenn wir jetzt die erste Playoff-Runde, die Pre-Playoff, sorry, uns anschauen, dann ist das schon so geiler, oder? Lausitzer Füchse gegen Krimmitschau und eben Landshut gegen Düsseldorf. Ja, das ist schon.
Ja, ich meine, Land zu Düsseldorf ist von den Namen her ja auch eine schöne Serie. Ja, es wird wahrscheinlich auf dem Eis nichts Schönes werden, aber ich finde beide Serien allein von den Namen her sind auf jeden Fall top. So, dann jetzt aber wieder hoch in die NHL. Das haben wir jetzt mal aufgeteilt. Wir machen erst einmal ganz kurz Tops und Flops zur Deadline. Das machen wir ganz kurz. Wir haben auf beiden Seiten drei Sachen und dann gucken wir auf das Wochenende rein sportlich. Ich würde mal sagen, Deadline top. Die Spieler sind mächtig geworden, oder? Die Spieler verstehen endlich, dass sie ihre No-Move-Clauses oder No-Trade-Clauses auch nutzen dürfen und dann nicht immer sagen, ja komm, dann weg, dann schick mich halt irgendwo hin, sondern ja, ich finde es gut, dass die Spieler auch so ein bisschen aufwand. Also nicht, dass ich jetzt sonderlich viel Mitleid hätte mit Multimillionären, aber bei manchem ist es ja schon so, dass er irgendwie nur so eine Schachfigur ist und eine Nummer und so hin und her geschoben wird und dann wieder ein neues Leben beginnen muss irgendwo. Und jetzt haben die Spieler mal mehrere, ganz klar, gesagt, nö, wir haben so viel, ich brauche eine No-Move-Clause oder eine Trade-Clause in meinem Vertrag, die wird reingeschrieben und jetzt wird es auch genutzt. Was natürlich gleichzeitig auch schon wieder dann ein Flop ist, zumindest aus Entertainment-Gründen, weil es auch deswegen weniger große Trades gab. Überhaupt war diese ja relativ langweilig, ne? Wir haben schon drüber geschrieben in den Best of Seven. Es suchen halt zu viele Teams, es geben zu wenig Teams ab, weil halt so viele Teams erstens noch so viel Platz im Gehaltstopf haben, wegen des gestiegenen Salary Caps, aber auch, weil so viele Teams noch Chancen auf die Playoffs haben. Und dann darf man auch nicht vergessen, so manch großer Trade wie Quinn Hughes und sowas oder Timmy Panarin waren halt schon vor der Deadline. Auch das war natürlich ein Grund dafür, warum es am Deadline-Tag selber dann relativ wenig spektakuläre Sachen gab.
Ja, über Colton Parayko haben wir ja schon gesprochen, was die Trade der dann anbelangt und eben seine No-Trade-Clause oder No-Move-Clause. Und das ist halt so, finde ich, das perfekte Beispiel. Ne? Also du bist halt da schon lang, wo du spielst, in St. Louis. Du hast da den Stanley Cup gewonnen. Du bist jetzt Olympia-Silbermedaillengewinner geworden. So. Und ja, bist da heimisch, wo du spielst. Also da würde ich dann auch sagen, hey, warum jetzt nochmal ein Move da irgendwie für ein, zwei Jahre nach Buffalo zum Beispiel?
Genau, und Buffalo ist deswegen auch ein Flop, ne? Weil, klar, die Sabres, die reden wir gleich noch, wenn wir rein um Sportliche gehen, sind sie natürlich ein Top, sie sind super drauf, aber sie hätten für die Playoffs natürlich nochmal schön nachlegen können, aber es gab halt nicht wirklich was zum Nachlegen, zumindest haben sie es nicht geschafft, irgendwas nachzulegen, und dasselbe gilt auch für die Edmonton Oilers, die haben nämlich wieder keinen Torwart geholt, und da stellt sich natürlich die Frage, reicht der Kader wirklich für die Playoffs, wenn wir sehen, wie viele Tore die in letzter Zeit kassieren, offensiv natürlich wie immer top, aber defensiv ist mir das zu wenig. Und ich finde, Buffalo und Edmonton hätten einfach was machen müssen an dieser Deadline und die haben kaum was gemacht.
Und wer wäre der Torwartkandidat dann gewesen aus deiner Sicht? Weil du sagst, die holen wieder keinen, aber also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es dann Tristan Jarry wohl nicht war, ja, oder wo das nicht der entscheidende Move dann war. Klar, du kannst sagen, du versuchst es irgendwie mit zum Beispiel. Ja, irgendwie ein AHL-Goalie, der Potenzial hat, aber das ist ja auch nicht der Move, den du machen willst, wenn du jetzt noch das Fenster leicht geöffnet hast aktuell mit dem McDavid-Vertrag, mit dem kurzen. Du brauchst ja schon einen richtig guten Torwart, oder wenn du einen holst.
Ja, aber vielleicht wäre es möglich gewesen, keine Ahnung, was da verhandelt wurde, aber auf jeden Fall hat es zu keinem Ergebnis geführt und deswegen ist es für mich ein Flop. Also klar, es ist nicht einfach, es ist nicht so, als hätten da irgendwie 15 Super-Torhüter rumgesessen und gesagt, bitte nimm mich, aber so gar nichts und jetzt dem Goalie-Duo dann wieder das nächste McDavid-Jahr verbrennen? Keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht sind sie auch in 200 Meister und wir sagen überragend, ganz richtig gemacht.
Dann müssen sie in Colorado vorbei und die sind jetzt noch besser geworden, weil sie Nazem Kadri zurückgeholt haben, der ja schon den Stanley Cup gewonnen hat mit ihnen und jetzt diese Center-Tiefe bei Colorado, ja. Ist ja völlig frech. Also da wird jetzt diskutiert, ob Kadri Nummer 2 Center ist oder ist das jetzt mittlerweile Brock Nelson, weil der halt auch gut scored. Kann
ich schon sagen, oder?
Ja genau, da ist Kadri Nummer 3 Center und dann gibt es ja noch einen, warte, lass mich kurz überlegen, wer ist der Nummer 1 Center in Colorado? Ah ja, genau. Nathan MacKinnon, Ken McCarr.
Ja, jetzt willst du nicht mehr Tor, willst du mit dem?
Zwei der drei, vier besten Spieler der Welt aktuell mit MacKinnon und McCarr und bekommen jetzt eben mit Cardi noch einen dazu, der Tiefe gibt, der auch im Powerplay sicherlich helfen kann, der eben den Stanley Cup schon gewonnen hat. Ja, und der gleich mal mit einem Assist ins erste Spiel reingeht und gefallen.
Ja,
hat.
Schönes Ding auf McKinnon, ne? Und der McKinnon auch so auf ihn gezeigt hat, aber du bist wieder zurück und da gab es ja auch Standing Ovations im Publikum für Kadri. Also ich glaube, in Colorado sind sie ganz zufrieden mit dem, was passiert ist. Einen Top haben wir noch von der Deadline, nämlich für Lukas Reichel. Der hat ein neues Team, ist nämlich von Vancouver nach Boston abgegeben worden. Allerdings wird er jetzt erstmal, wie Marco Sturm ja gesagt hat, ein bisschen in Providence spielen beim AHL-Team, aber er ist schon optimistisch, dass Reichel nochmal in der NHL durchstarten kann. Und das war, glaube ich, auch wichtig für ihn, ne? Dass er zu einem neuen Team geht, nochmal neu anfangen kann und vor allen Dingen ein Trainer, der ihm auch vertraut und der ihn kennt. Ich glaube, Marco Sturm hat alleine, weil es halt beides Deutsche sind, ein anderes Verhältnis zu Lukas Reichel, als das vielleicht vorherige Trainer hatten.
Dann schauen wir auf die Spiele bzw. Spieler in der NHL. Fangen wir mit den Deutschen an. Also erstmal hat Tim Stützle 2 Tore gemacht, 4-2 in Calgary, 7-3 in Seattle haben die Ottawa Senators gespielt und Stützle eben 2 Tore, 12 Spiele in Folge gepunktet. Trotzdem 5 Punkte Rückstand für Ottawa auf den Wildcard-Platz und dann die anderen Deutschen. Seider am Sonntag 3 Punkte und 1 Tor beim 3-0 gegen New Jersey. Dreiseitl hat das Siegtor gemacht beim 4-2 gegen Vegas und hat jetzt 5 Spiele in Folge gepunktet. 12 Punkte in 12 Spielen und auch Nico in 5 Spielen, genau, über 2 Punkte pro Spiel und auch Nico Sturm mit einem Tor.
Ja, Minnesota hat zwar 2-3 verloren gegen Colorado im Penalty-Schießen, aber er hat zumindest ein Tor gemacht und das war ja auch für ihn was Besonderes, weil er ja in Colorado vorher war. Allerdings, wenn wir mal zu den Flops gehen, JJ Peterka hängt ein bisschen durch, ne? Also hat nur 1 Punkt in den letzten 6 Spielen seit der Olympiapause gemacht, kriegt auch immer weniger Eiszeit, der hat teilweise nicht mal mehr 14 Minuten gespielt. Ja, für ihn ist das gerade ein bisschen schwierig, weil Jutta ja eigentlich ganz gut spielt, aber er spielt da, ich finde auch im Verhältnis zu der dicken Kohle, die er bekommt, sind ja immerhin mehr als 7 Millionen Dollar im Jahr, ist er gerade nicht, glaube ich, komplett da, wo er sich wünscht und wo Jutta sich das wünscht.
Auch wieder ein Klischee, aber also das sehen wir bei ihm häufiger, dass er einfach streaky ist. Also manchmal hat er den Lauf, den positiven Lauf und dann auch mal einen Negativlauf. Aber trotzdem ist er vielleicht auch nicht unbedingt der Spielertyp, wenn es eng ist in der Tabelle oder eng in Spielen, dass es dann derjenige ist, auf den der Trainer zählt, sondern wenn es halt läuft und wenn du natürlich auch die Buden brauchst, gut, die brauchst du natürlich immer.
Du weißt, was ich meine.
Also ich meine, er ist trotzdem weiterhin guter, ein sehr, sehr guter
Scorer. Ja, es gibt auch schon Momente, da brauchst du ein Tor eher als ein anderer Moment.
Aber du musst halt auch sagen,
da gebe ich dir recht, da ist er selten der dann das entscheidende Tor macht, so wenn die Mannschaft mal irgendwie zurückliegt oder nach einer Niederlagenserie jetzt mal unbedingt was braucht. Ne?
Ja, genau. Jutta ist jetzt aktuell eben Erster im Wildcard-Ranking, also da geht's eng zu, die brauchen jeden Punkt um die Playoffs. Und man muss halt auch sagen, wir haben über den Peterka-Trade gesprochen und haben gedacht, okay, warum geben die Buffalo selber so einen offensivstarken Mann dann eben ab und der einer, der auch noch Potenzial hat. Ja, jetzt in der ersten Saison ohne Peterka, nicht, dass ich sage, es liegt nur an ihm oder vor allem an ihm, aber Buffalo ist Erster in der Atlantic Division.
Ja, das Team der Stunde überhaupt. Gab schon wieder 2 Siege am Wochenende. Ersten 3-2 gegen Nashville und dann ein unfassbares Spiel. 8-7. Topspiel gegen Tampa Bay. Ein Wahnsinnsspiel wirklich. Und in dem Spiel oder durch das Spiel hat Buffalo jetzt auch Tabellenplatz 1 übernommen. Der Atlantic Division ist also insgesamt im Osten Zweiter. Playoffs müssten da so gut wie klar sein. Ne? 11 Punkte Vorsprung auf Platz 9 bei nicht mehr bei 20 Spielen. Das dürfte fast schon reichen. Und wenn wir mal sehen, wie die auch spielen. Also klar, die haben auch hoch zurückgelegen oder mehrmals zurückgelegen gegen Tampa. Haben aber 4 Powerplay-Tore im Spiel gemacht. Tage Thompson, 5 Punkte wieder am Wochenende. Also in Buffalo läuft es richtig rund.
Make Buffalo great again, Tage. Make them great again.
Ja, so ist das.
Ein großer Flop an diesem Wochenende oder insgesamt jetzt auch in den vergangenen Wochen Toronto. 2-6 gegen die Rangers am Wochenende, 2-5 gegen die Lightning, 7 Niederlagen in Folge. Vorletzter im Osten und man muss sagen, dass die Saison eigentlich vorbei ist, oder, mittlerweile. Und heißt, dass sie nach 10 Jahren erstmals wieder nicht in den Playoffs sind. True Living nimmt die Schuld auf sich, aber ich meine, also da wird doch die ganze Zeit am Kader umgebaut und wird gesagt, okay, jetzt haben sie Mitch Marner weggeschickt oder wollten sie nicht mehr? Haben sie, und jetzt läuft es auch nicht besser. Also er hat jetzt auch keinen besseren Kader zusammengebaut und auch Trainerwechsel hat nichts gebracht und auch GM-Wechsel hat jetzt erstmal nichts gebracht. Also
ja, und die Frage ist auch, wie geht's da weiter? Ne? Weil eigentlich könnte man ja sagen, okay, dann reiß die Bude ein, mach ein Rebuild, aber du hast erstens nicht den allergeilsten Talentepool dadurch, dass du in den letzten Jahren ja eigentlich immer relativ okay unterwegs warst, zumindest immer in die Playoffs gekommen bist und du hast halt auch relativ viele Picks schon abgegeben. Du hast jetzt in diesem Draft aktuell, hast du kein Erstrunden- und kein Zweitrunden-Pick. Gut, du könntest noch einen Zweitrunden-Pick kriegen, weil du hast ja jetzt einen Trade mit LA gemacht und der ist aktuell ein Drittrunden-Pick, aber wenn LA die Playoffs erreicht, wird das ein Zweitrunden-Pick, dann könnte es zumindest das noch geben, aber das ist ja auch keine Voraussetzung, um relativ schnell wieder was zu reißen. Und wenn wir auch gucken, was die an der Deadline gemacht haben, eigentlich haben sie es nur abgegeben, ne? Sie haben Roy abgegeben, McCann und Lawton. Ja, sie haben sie, wie gesagt, ein paar Picks jetzt wieder bekommen, aber sie haben ja nichts gemacht, um das Team jetzt schnell besser zu machen. Und da ist auch die Gefahr, weil kannst du jetzt als Toronto überhaupt richtig alles einreißen? Weil vergessen wir nicht, dass der Vertrag von Auston Matthews 2028 ausläuft. Das heißt, ab 27, ab nächstes Jahr, kannst du mit ihm verlängern. Aber wenn der sieht, wie die Entwicklung aktuell ist, dass es hier nicht eher nach oben, sondern eher nach unten geht, glaube ich nicht, dass der großartig verlängert. Das heißt, eigentlich musst du ihn dann fast schon traden, weil du willst so einen Mann ja nicht ohne Gegenwert verlieren. Also gerade echt schwierig für Toronto. Was machst du?
Reißt du tradest ein? Doch nicht Austin Matthews, du tradest ja, doch nicht deinen Kapitän nicht,
aber,
weg.
Eigentlich nicht, aber wenn du sonst doch merkst, wir haben gerade nicht das richtige Personal, um ganz oben anzuklopfen und wir müssen vielleicht mal wieder ein bisschen neu aufbauen. Wie sehr traust du dich neu aufzubauen mit der Gefahr, dass dann so ein Matthews vielleicht sagt, ey, Entschuldigung, ich habe keinen Bock hier jetzt die besten Jahre meiner Karriere am Tabellenende rumzuhängen.
Ja. Ich habe dazu auf Social Media was gesehen. Jori Neginchekta, so glaube ich, spricht man das aus. The year is 2006. Leafs are led by a gold medalist captain. Mats Sundin damals. Domi gets too many minutes. McCabe is on the top pair. They refuse to rebuild. Und genau 20 Jahre später haben sie wieder einen Goldmedaillengewinner, Kapitän eines Goldmedaillengewinners mit Austin Matthews. Domi gets too many minutes. Jetzt ja. Domi Jr. und McCabe is on the top pair. They refuse to rebuild.
Ja, also ich finde es echt schwierig. Ich wüsste gerade nicht, was ich machen würde, wenn ich Manager in Toronto wäre. Das ist echt nicht so einfach. Aber guck mal auf den anderen Flop nach Washington. Da sind jetzt die Zeichen doch eher Richtung Rebuild. Ne? Also, dass du John Carlson abgegeben hast. Das sagt schon was, wenn du deinen Top, also deinen Nummer 1 Verteidiger abgibst, der auch jahrelang, der immer nur bei dir gespielt hat und wirklich auch ein einziger Gesichter dieses Teams war. Und wenn wir Alex Ovechkin gehört haben, der in dem Interview gesagt hat, dieser Trade war, ist also Teil des traurigsten Tages meiner Karriere. Ich auch so dachte, boah, also Herr Bäckström hat auch schon aufhören müssen oder ist zumindest gewechselt. Ihr habt ganz, ganz bittere Niederlagen erlebt. Aber Carlson oder Carlson war anscheinend doch so unglaublich wichtig für dieses Team, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch drumherum, dass Ovechkin halt sagt, das ist der schlimmste Tag meiner Karriere. Aber wie gesagt, es sieht sehr nach Umbruch aus. Es gab auch wieder 3 Niederlagen in Folge. Die Caps schießen einfach viel zu wenig Tore, auch Ovechkin selber. Jetzt sind schon 7 Punkte Rückstand auf die Playoffs. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dieses Jahr verpassen. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob Ovechkin überhaupt weitermacht. Dessen Vertrag läuft ja auch aus. Klar kann natürlich sein, dass er nur sagt, ich nehme ein paar Millionen mit, aber vielleicht sagt er sich auch, ich nehme ein paar Millionen der KL mit. Ne? Also da könnte es jetzt wirklich in Washington dann nach all den Jahrzehnten, wo sie oben dabei waren in der ganzen Ovechkin-Zeit, dann wirklich jetzt mal der komplette Umbruch passieren.
Ja, und Rekord geholt, den Gretzky-Rekord.
Ja, Meister geworden.
Meister geworden, Stanley Cup. Die viele Spieler, die da mit dabei waren und wichtig waren, nicht mehr da. Also insofern, genau, wäre es vielleicht sogar naheliegend dann zu sagen, hey komm.
Total. Ich sage das ja seit Jahren, dass sie es machen sollen. Ja, aber hören ja nicht auf mich. Das ist ein Problem. Wir haben noch ein paar kleine Top-einzelne Spieler, nämlich Nikita Kucherov, mal wieder entspannte 7 Punkte am Wochenende gemacht, 2 Tore, 5 Vorlagen. Der hört einfach nicht auf. Dann gefällt mir ja immer noch sehr gut die erste Reihe in Montreal. Suzuki, Slavkovsky und Caulfield. Am Wochenende 6 Tore und dazu noch ein paar diverse Vorlagen. Also jeder von denen hat 2 Tore gemacht und diverse Vorlagen. Und auch Pavel Zacha. Mit 4 Toren am Wochenende für Boston hat einen Hattrick gegen Pittsburgh geschossen.
Und dann schauen wir noch zu den Frauen und fangen da erstmal in der DFEL in der ersten Liga an, denn Berlin steht da im Finale, folgt also Meister Memmingen. Beide Spiele am Wochenende gewonnen, 3-2 und 5-2 gegen Budapest. Also die beiden Heimspiele stand ja 1-1 nach dem ersten Wochenende. Jetzt 2 Heimspiele in Valley, die jeweils gewonnen. Und top ist auf jeden Fall, dass jetzt mit Berlin und Memmingen da auch viele deutsche Nationalspielerinnen auf dem Eis sind. Noch einmal eine Serie spielen, wichtige Partien zum Saisonabschluss. Und dann zumindest dieses Finale, denke ich, dann auch ausgeglichen sein wird und spannend sein wird. Und ja, dann eben nochmal Spielpraxis auch für wichtige Spielerinnen für die Nationalmannschaft gibt.
Ja, und wir haben noch einen Top aus der zweiten Liga, nämlich die DEG-Frauen, die ja vor dieser Saison neu wieder gegründet wurden, haben am Samstagabend an der Bremenstraße gespielt, in der großen Halle, gegen die Kölner Haie. Und es kamen dann doch mehr als 1200 Zuschauer. Ist jetzt kein neuer Rekord oder so, aber ich finde für die zweite Frauenliga, finde ich das echt einen ordentlichen Wert, gerade wenn wir sehen, wie viele DEG-Fans überhaupt keinen Bock mehr auf ihren Verein haben, oder was heißt keinen Bock mehr, aber nicht so unbedingt gut auf den zu sprechen sind. Aber das war, glaube ich, eine schöne Veranstaltung. DEG gewinnt 4-1, ist damit gleich im ersten Jahr Meister in der zweiten Liga geworden. Das ist natürlich nicht automatisch verbunden mit dem Aufstieg in die erste, aber man sieht, wenn man es ein bisschen größer aufzieht, vorher ein bisschen wirbt und dann auch der passende Gegner da ist und der passende Termin und die passende Halle, dann kommen auch mal 4-stellige Zahlen, selbst in der zweiten deutschen Frauenliga.
Und das ist nochmal ein anderes, auch nochmal vielleicht so grundsätzlich hier über diesen Podcast zu sprechen, weil wir schon auch Rückmeldungen bekommen, teilweise Fragen, warum wir so oft über die Frauen spielen. Na, ist halt einfach auch Eishockey und wir wollen Eishockey in allen Facetten abbilden und da gehören natürlich auch die Frauen dazu. Und ich habe kürzlich bei Mir ist an der Rot, das ist ein Bayern-Podcast und Blog, da auch ein ganz gutes Statement dazu.
Also FC Bayern.
Genau, ne? Ja, FC, Mir ist an der Rot, genau. Ja, FC Bayern München, genau. Ja, der Fußballverein, der ja auch eine Männermannschaft hat und eine Frauenmannschaft, die beide sehr erfolgreich sind in der Bundesliga. Und der Justin Kraft, einer der Macher bei diesem Mir ist an der Rot-Podcast, hat dann auch gesagt, das funktioniert einfach. Die Texte, die werden gelesen, die werden geklickt, die Inhalte werden angehört. Sie kriegen teilweise den Vorwurf oder die Rückmeldung, ja, das wird ja eh überspielt dann im Podcast, ne, weil es wieder mit den Männern weitergeht. Nein, also so ist es nicht. Und auch bei uns hoffentlich so, dass das auch gehört wird und sich die Leute dann auch damit beschäftigen, dass Eishockey halt nicht nur in der DL2 NHL Oberliga gespielt wird, sondern eben auch bei den Frauen in der DFL und dass es zum Beispiel auch Parahockey gibt. Und das bringt uns zum letzten Punkt bei diesen Tops und Flops des Wochenendes. Vom Ergebnis her natürlich ein Flop. Das erste Spiel der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft bei den Paralympics 0-12 gegen China. Wir haben am Freitag ja auch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, dass das auch klar war, weil China stärker ist. Es ist auf jeden Fall top, dass Deutschland nach 20 Jahren mal wieder mit dabei ist. Aber der Auftakt ist nicht so gelaufen wie gewünscht.
Nee, also man muss natürlich sagen, die Chinesen haben ganz andere Voraussetzungen. Da wird das professioneller betrieben. Und du hast ja auch gesehen, also die deutsche Mannschaft, die kam ja kaum hinten aus dem eigenen Drittel raus. Ne? Also das war ja ein fast 60-minütiges Powerplay, was ich, oder Quatsch, 45-minütiges, wird ja 3x15 gespielt. Powerplay der Chinesen, das sah schon sehr stark aus. Auch ja auch in den Zweikämpfen einfach und auch schneller. Da, die waren einfach in allem eine Stufe besser. Allerdings hatte die deutsche Mannschaft das ja auch vorher erwartet. Es gab ja vorher schon so Aussagen, es wird hohe Niederlagen geben. Die gab's jetzt, heute wird's wahrscheinlich auch wieder eine geben, um 17 Uhr heute Deutschland gegen USA. USA ja auch ein absoluter Top-Favorit, ist wie gesagt um 17 Uhr, könnt ihr euch im Stream angucken, zum Beispiel bei der ARD, da wird's übertragen. Und ich finde den Sport echt cool, man kann ihn wirklich gucken. Ich bleib immer noch dabei, dass ich mir wünschen würde, dass die Eisfläche ein bisschen kleiner ist. Aber grundsätzlich finde ich, kann man sich das auf jeden Fall gut angucken. Da gibt's auch richtig schöne Spielzüge und vor allen Dingen, war das von dem Amerikaner das eine, wo er so unter dem Schlitten her spielt? Ich meine, das ist natürlich auch eine geile Sache. Du hast natürlich zwei Schläger in der Hand und dann hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten als beim Fußgänger-Eishockey, sondern du spielst ihn dann unter dir selber durch. Und das ist schon eine coole Sache. Also ich finde, man kann sich das angucken.
Ja, gut.
Wäre natürlich schön, wenn die Spiele ein bisschen spannender wären. Also auch die Amerikaner, was haben die gewonnen? 14 irgendwas gegen Italien. Da ist das Leistungsgefälle natürlich sehr, sehr groß.
Muss halt schon sagen, muss es auch können mit zwei Schlägern. Ne? Also wenn, ja, bei dir zum Beispiel ist einer schon zu viel. Ich glaube, ich hilft es auch nicht, wenn du den zweiten in die Hand.
Naja, das stimmt wohl. Also gerade mit der linken Hand. Wobei, jetzt mal ernsthaft, ich stelle mir das wirklich schwierig vor, weil du hast ja eine in der starken Hand, eine in der schwachen. Und mit der schwachen Hand sowas zu machen, ist, glaube ich, auch nicht so einfach.
Ja, an dieser Stelle würde ich gerne vermerken, dass ich das gerne auch mal ausprobieren würde, eben wie sich das anfühlt auf dem Schlitten und das gerne auch mal spielen würde.
Ja, dann mach das doch, weil ich habe mal eine Geschichte gemacht mit einem Paraspieler und der hat gesagt, sie hätten gar nicht nur Leute, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, sondern da könnte theoretisch jeder und jede mitspielen. Ja.
Ich habe bis jetzt noch nicht die Möglichkeit dazu gehabt, aber ich glaube, das würde ich schon ganz gerne mal ausprobieren. Ja. Das ist alles, was in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und wenn ihr euch jetzt denkt, was ist denn mit Oberliga, was ist denn mit DNL, was ist denn mit Europa, da ist so viel passiert. Ja, morgen 10 Minuten Eishockey für alle, die bei Steady mit dabei sind. steady.de/bisselhockey. Und da gibt es natürlich dann auch den Blick nach Europa und in die unteren Ligen und in die Juniorenligen, die Deutschen.